John McLane.
Hans Gruber.
Sie scheinen geradezu entschlossen zu sein, mir diesen schönen Abend zu verderben.
Du hast da oben ja einiges vorgenommen.
Das ist korrekt.
Und trotzdem so schlecht gelaunt?
Sie erscheinen ohne Einladung, McLane.
Tja.
Und was machen wir jetzt?
Naja, ich werf dich aus dem Fenster.
Das wäre doch ausgesprochen unhöflich.
Mag sein. Yippie-ai-yay, Schweinebacke. Grüß euch die Madeln, servus die Burm zur Episode 164 von Pixelbeschallung Reincarnation, der heiligen Dreifaltigkeit unter den Retro-Gaming-Podcasts. Den Hans Gruber im Intro hat mir dankenswerterweise Merakain gesprochen. Diesmal geht's aber nicht um Stirb langsam 1, auch nicht um Stirb langsam 2 oder 3, nein, es geht um alle drei zusammen bei Die Hard Trilogy, das Stirb langsam Complete Pack, weil wir wissen ja, nach Teil 3 ist ja eh nichts mehr nachkommen, zumindest nichts, was man nicht ignorieren könnte. Die Die Hard Trilogy erschien 1996 für PlayStation 1, Sega Saturn und PC, entwickelt von Probe Entertainment, die man wahrscheinlich am ehesten von Alien Trilogy kennt oder der ein oder anderen Mortal Kombat Portierung. Die haben auch Burner wie Back to the Future 3 gemacht oder das Bravestar Spiel, das sie überhaupt nichts mit der Serie zu tun hat. Gepublished von Fox Interactive und sonst gibt's eigentlich keine nennenswerten Credits, bis auf Guy Mills. Der hat nicht nur den generischsten Namen aller Zeiten, sondern hat auch die Toiletten im Spiel gezeichnet. Und das war so wichtig, dass das in den Ingame-Credits extra hervorgehoben wird. Und zur Story, ja, was soll ich zur Story sagen, die kennt wahrscheinlich eh fast jeder. Außerdem hat jeder der drei Teile logischerweise eine andere. Deswegen komme ich später dazu. Erst einmal der Retro-Newsflash. Montag, 9.9.96. Mit der Aufwertung ihrer Vertretungen im jeweils anderen Land zu Botschaften normalisierten Kroatien und Restjugoslawien ihre diplomatischen Beziehungen. 1991 hatte Kroatien einseitig seine Unabhängigkeit von der Bundesrepublik Jugoslawien erklärt, deren Rechtsnachfolge das heutige Jugoslawien, Serbien und Montenegro für sich in Anspruch nimmt. 21. September 1996. Die Finanzminister und Notenbankchefs der 15 Staaten der Europäischen Union erzielten Einigkeit über einen Stabilitätspakt, der das fristgerechte Inkrafttreten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion am 1. Januar 1999 sicherstellen soll. Aktuelles. Ich war auf der Gamescom, aber ich liefere euch jetzt keinen Detailbericht. Ich fasse nur ganz grob zusammen. Ich habe nicht wirklich viel gesehen, was ich jetzt als unglaublich aufregend bezeichnen würde, außer die Leute, die ich sonst nur aus dem Internet kenne. Mitgenommen habe ich eine Tasse und ein Mauspad und eine Urkunde, weil ich habe Platz 1 am Mittwoch bei der Manic Miner Highscore Challenge von BBG Entertainment gemacht. Was wir übrigens diesen Monat auch hier als monatliche Challenge spielen. Mehr von der Gamescom gibt's dann wahrscheinlich demnächst bei den Spielosophen. Die Single Charts hat eine Gruppe dominiert, die war damals ganz neu. Mit Merch vom Bleistift bis zum Moped. Es waren die Spice Girls mit Wannabe. Bei den Alben war's pur mit Live die zweite. Und am 19.19.96 ist etwas ins Kino gekommen mit Randy Quaid, Brent Spiner, Mary McDonnell. Klingelt schon, noch nicht? Jeff Goldblum? Jetzt vielleicht? Okay, und Bill Pullman und Will Smith. Es war Independence Day. Aber bevor ihr euch fragt, wie man eigentlich ein Computervirus für ein unbekanntes System auf einem Alien-Raumschiff programmiert, ab zum Pixel Royal. Und beim Pixel Roy lösen wir wie immer erst einmal auf. Ein Cop läuft rum im Unterhemd. Okay, kommt schon, wie viele Cops kennt ihr, die in Unterhemden herumrennen? Der keine Gnade für Schurken kennt, drei Top-Hits sind darin vereint. Es sind also drei Spiele in einem. Ein Paket-Action, wie es scheint. Im Himmelsstürmer tobt der Graus, im Wolkenkratzer Nakatomi Plaza. Danach, wo Flieger sind zu Haus, am Flughafen. Im dritten Akt wird Gas gegeben, man fährt Auto, in New York City geht's ums Leben. Aus dritter Sicht befreist du prompt die Geiseln, ehe das Böse kommt. Third Person in Teil 1. Gehst von allein, machst Gegner hin, als Rail-Shooter ergibt es Sinn. Rail-Shooter in Teil 2. Es tickt nicht nur das Taxameter, Fragen stelle lieber später. Zeitbomben in Teil 3. Drei Spiele, ein Held, du bist startklar, dann sagt die Lösung Motherfucker. Im Original sagt John McClane nicht Schweinebacke. Oder Pigs Cheek oder keine Ahnung was. Und zum Schluss will Pierre checken, ob's schon Weihnachtsdeko gibt. Spoiler, es gibt wirklich teilweise schon Weihnachtsdeko. Teil 1 und Teil 2 spielen zu Weihnachten. Das haben gewusst Dennis, Jim Teckerson, Andreas, Martin Gandhi, Gim Peter Jensenmann, Dr. Terra, Pixel Power, Bully B, Heimfe, Guybrush, Tobias, Palacio, Rugista und Fiete und BioForge. Hätte fast gedacht, dass das mehr Leute wissen, aber das könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass die Die Hard Trilogy in Deutschland indiziert war. Die haben auf jeden Fall ausnahmsweise 6 Stück Sammelkarten bekommen, nämlich 3 Nebulos-Sammelkarten, PJ Toppler, rotierender Turm und Arschloch-Molekül und auch 3 Stirb-Langsam-Sammelkarten, den Cop im Unterhemd, fallender Meisterdieb und öffentliches Telefon. 6 Stück, weil es eine kleine Änderung gibt. Andreas hat gemeint, dass es irgendwie sinnvoller wäre, wenn man Karten für das Spiel gewinnt, das man erraten hat. Und ja, das hat auch eine gewisse Logik. Ich weiß auch, dass es damals einen Grund gegeben hat, warum ich es nicht so gemacht habe. Aber fragt mich bitte nicht, was der Grund war. Vielleicht gibt es den Grund jetzt auch nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Deswegen gibt es immer 3 Sammelkarten, die Bezug auf das nächste, eben das erratene Spiel, nimmt. Auch diesmal gibt's wie immer Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at oder als Direct Message bei Discord oder Instagram. Wenn ihr zumindest ein Rätsel löst, bekommt ihr einen Job an Bord, den ihr euch aussuchen könnt, sofern er nicht schon vergeben ist. Und welche Jobs schon vergeben sind, findet ihr auf www.pixelbeschallung.at unter Community Highscores oder auf Discord. Oder ihr probiert es einfach und ich schreibe schlimmstenfalls retour. Ui, der Job, der ist schon vergeben. Die Klasse, die wird euch zugewiesen. Und 3 digitale Sammelkarten gibt's auch noch. Und danke an den Unterstützer HalloFix und auch an Chris, der mir zum Geburtstag eine DVD geschenkt hat. Und zwar die DVD, komplette Serie Cadillacs and Dinosaurs. Action, was zum Schießen und Chaos, das sind ja gleich 3 Wünsche auf einmal, das geht dann wirklich nicht. Doch mit der Die Hard Trilogy. Ja, ein PlayStation 1 Titel, so weit ist schon kommen. Auch diese jungen PS1 Spiele wird man in Zukunft bei Pixelbeschallung finden. Aber hey, Conker's Bad Fur Day aus Episode 158 war ja sogar noch jünger. In der Die Hard Trilogy stecken 3 Spiele. Und das sind auch wirklich 3 komplett unterschiedliche, unabhängige Spiele. Da hängt nichts zusammen. Jedes Spiel hat auch seine eigene Highscore-Tabelle. Und alle 3 Spiele sind sehr arcadig. Begrüßt wird man einmal von einer Auswahl. Welche Schweinebacke hätten es denn gern? Die Hard, Die Harder oder vielleicht Die Hard with a Vengeance? Das ist aber kein fades Textmenü. Man sieht das Nakatomi Plaza, ein Flugzeug und ein Taxi in 3D serviert auf einer riesigen CD und jedes der 3 Objekte repräsentiert einen der Teile. Wird umgeschaltet, wird das passende Sprachsample abgespielt und davon gibt's einige. Beginnen wir mal logischerweise irgendwie mit Teil 1. Es gibt mal eine kurze Ladepause, ist ja CD. Und der Titelscreen von Die Hard wird eingeblendet. Das ist jetzt kein starres Bild, sondern ein Video ist im Hintergrund zu sehen. Also ein gerendertes Video, nicht real gefilmt. Eine Limo Auto, nicht Getränk, fährt vor das Nakatomi Plaza, ein Mann steckt aus, Kameraschwenk, hoch Richtung Etage 30. Ja, und aus, dann loopt das Video immer und immer wieder. Ich gebe es zu, jetzt nicht wirklich wahnsinnig aufregend, aber mehr muss man eigentlich auch nicht wissen. Der Rest steht entweder in der Anleitung oder man kennt den Film. Der Gruberhans, der war's, der hat zusammen mit seinen Handlangern ein paar Geiseln genommen, sitzt jetzt in der 30. Etage und will Geld. Und wir, John McLean, müssen die Geiseln befreien. Der Die Hard Trilogy spielt wie im Film, ist ja auch irgendwie Logo, im Nakatomi Plaza. Allerdings gibt's, ich nenn's einmal, Anpassungen, damit man daraus ein actiongeladenes Spiel machen kann. Im Großen und Ganzen hält sich keiner der drei Teile penibel an die Vorlage. Okay, auch nicht halbwegs genau. Sagen wir mal, das Setting passt und man hat Handlungselemente und teilweise Figuren rausgepickt und daraus drei Arcade-Spiele gebastelt. Es ist zumindest der Teil, bei dem man noch am ehesten das Gefühl hat, stirb langsam zu spielen. Wir sind im Nakatomi Plaza, wir spielen John McLean und irgendwo laufen Hans Gruber und seine Minions herum. Also zumindest ungefähr in etwa. Theoretisch, aber auch nicht ganz. John McLean von hinten. Das ist jetzt kein Schmuddelfilm, nein, das ist die Ansicht. Third Person Tomb Raider-like. Ich weiß, ein Vergleich mit Tomb Raider ist ein besser vermessen, weil John McLean cooler ist. Die Statusanzeigen, die sind ganz schnell erklärt. Polizeimarke zeigt die Energie an, dann gibt's noch die Anzahl der Granaten, wie viel Schuss noch im Magazin sind, die Punkte und wie viele Geiseln und Terroristen auf der aktuellen Etage noch darauf warten, befreit zu werden. Also die Geiseln, die Terroristen, die muss man maximal vom Leben befreien. Und genau das muss man machen. Geiseln befreien, Terroristen erledigen und, wenn's geht, überleben. Man startet in der Garage des Nakatomi Plaza. Dort gibt's viele Säulen und viele Autos, die man ganz lustig in die Luft jagen kann, Geiseln und auch Terroristen. Also aufpassen, wohin man zielt. John McLean kann ja nicht einfach herumrennen und alles erschießen, was sich bewegt. Schon, aber dann gibt's halt weniger Punkte. Die Geiseln, die rennen natürlich vorerst nicht einfach herum, sondern verweilen in irgendwelchen Räumen, bis unser Polizist im Unterhemd oder, wie man hierzulande sagen würde, der Unterleibalkiewerer in sie reinläuft. Dann machen sie sich erstaunlich ruhig und langsam auf den Weg Richtung Ausgang. Bei den Terroristen ist nicht so leicht. Da muss man schon mit ein bisschen Feuerkraft nachhelfen. Blöderweise schießen die aber auch zurück. Und da kommt McLeans siebenter Sinn ins Spiel. Wird auf uns gezielt. Sieht man das? Rechts unten erscheint dann ein Fadenkreuz mit einer Mini-Ansicht von McLean aus der Sicht des Mündungslochs des Gegners, also der gegnerischen Waffe. Ich nenne es einmal die Kiloskopie. Cam, ich weiß, zumindest einer von euch hat den jetzt verstanden. Praktisch, weil so möglicherweise noch ausgewichen werden kann. Panzersteuerung sei Dank, ist das mit dem Steuerkreuz alles andere als leicht. Wir erinnern uns, Release war 1996. Da hat das PlayStation Gamepad noch keine Analogsticks gehabt. Aber Schultertasten, Rolle links, Rolle rechts und Strafen, also Schritte links und rechts, sind da schon irgendwie besser, um sich aus dem Visier zu manövrieren. Kisten bringen Power-Ups wie Granaten, Energie und bessere Waffen. Allerdings ist die Munition dann begrenzt. Von der Standard-Beretta, die wir herumschleppen, da haben unendliche Munition, kein Problem, nur nachladen nicht vergessen. Bei den anderen Waffen haben wir begrenzte Stückzahl an Kugeln. Granaten sind praktisch, weil die kann man einfach so in den Raum werfen, in dem sich hoffentlich keine Geisel befindet. Und wenn doch, dann entschuldigt sich McLean noch nicht, aber Folgen hat das außer einem geringeren Bonus keine. Neben Terroristen und Geiseln gibt's dann noch die Umgebung, die zerschossen werden kann, was für 1996 schon recht nett ist. Glasscheiben bersten, Türen gehen kaputt und auch Kisten und anderes Inventar reagiert auf Beschuss und Explosionen und die können, wie schon erwähnt, Boni hinterlassen. Sind alle Terroristen erledigt, haben die bösen Buben blöderweise noch einen Plan B. B wie Bombe. Da spreche ich jetzt nicht von McLanes Hinterteil, nein, von einer richtigen Bombe. Okay, McLanes Arsch war sicher auch Bombe, aber um den geht's ja nicht. Da bin ich jetzt gespannt, wer den verstanden hat. 30 Sekunden bis zur Detonation, also schnell zur Bombe, die dann auch gleich entschärft ist und ab in die nächste Etage. Jetzt kann man sich berechtigterweise denken, wie man das machen soll. Planlos herumrennen ist ein bisschen blöd. Dafür gibt's links unten eine Minimap, einen Ausschnitt des Levels aus der Vogelperspektive, in dem die Geiseln, die Terroristen und dann später auch die Bombe eingezeichnet sind. Man muss sich aber nicht durch die Garage und die 30 Etagen des Nakatomi Plaza einzeln schießen. Fast, aber nicht ganz. 24 Level gibt's insgesamt. Die tragen ganz fantasievolle Namen wie Garage, Reception, Construction, Office, Maintenance. 19 reguläre Level gibt's und 5 Bonus-Level. Und in die kommt man, wenn genügend Geiseln gerettet worden sind. Rooftop-Bonus-Level, warum auch immer John McLane aufs Dach fährt, nur um danach nach dem Bonus-Level wieder runterzufahren. Der Bonus-Level ist eine Escort-Mission. Wir alle lieben Escort-Missionen, die sind unglaublich spaßig. Und wir müssen nicht eine Geisel retten, nein, eine Gruppe Geiseln, die wie irre herumrennen und ja, denen auch egal ist, dass da jetzt Terroristen herumstehen und auf sie schießen. Und ja, irgendwann kommen sie hoffentlich beim Helikopter an. Aber auch wenn nur die 19 normalen Level durchquert werden, da läuft sich McLane barfuß sicherlich die Beinchen wund.
Sie laufen häufig barfuß, während um sie herum Terroristen mit Maschinengewehren herumballern? Dann brauchen Sie McLanes Fußpflege. Unsere neue Yippie-Yay-Yay Fußpflegecreme pflegt strapazierte Füße, beruhigt gereizte Sohlen und spendet selbst stark beanspruchter Haut intensive Feuchtigkeit. Ob nach einem langen Arbeitstag, einer wilden Weihnachtsfeier oder einem Lauf durch ein Hochhaus. Für alle, die beim Anblick von Schuhen denken,
Schuhe, die brauche ich heute nicht.
McLanes Fußpflege, weil Glasscherben kein Grund für Schuhe sind.
Bosse gibt's keine Bosse im klassischen Sinn. Ab und zu gibt's etwas stärkere Gegner, umringt von Handlangern als menschliches Schutzschild und darüber steht Boss, damit man erkennt, dass da was Besonderes ist. Aber das war's dann auch. Und Hans Gruber, der ist elegant irgendwie komplett weggelassen worden. Und auch wenn dadurch das Ende ein klein wenig unbefriedigend ist, soweit kommen ohnehin die wenigsten. Und dafür, wie chaotisch die Entwicklung gelaufen ist, ist's echt nicht schlecht. Die Hard war nämlich gar nicht der Plan. Probe wollte eigentlich nur ein Spiel für Teil 3, Die Hard with a Vengeance, machen. Fox Interactive war das aber irgendwie zu wenig. Und deswegen haben sie Teil 1 und 2 nachträglich dazu gemacht. Und wenn das nicht schon genug wäre, hat ein recht junges Team am Spiel gearbeitet, weil die erfahrenen Mitarbeiter, die waren mit Alien Trilogy beschäftigt. Und die Jungen, die waren ziemlich planlos. Also wirklich, wortwörtlich, einen durchgetakteten Entwicklungsplan hat es nicht gegeben. Man hat oft einfach drauf losprogrammiert und herumprobiert, so in Richtung, ich mach halt einmal, wird schon irgendwie passen und vielleicht kommt was Gutes dabei raus. Und ab und zu sind sogar die Designdokumente erst nachträglich verfasst worden. Und als Gag haben sie sich im Spiel verewigt. Nicht nur in den Ingame-Credits mit Foto, sondern auch die Terroristen haben teilweise ihre Gesichter aufgesetzt bekommen. Wer eine Pause vom manuellen Herumlaufen machen will, lehnt sich einmal zurück. Die Sketchers können ausgezogen werden. Was habe ich da für einen Blödsinn geschrieben? Ihr müsst wissen, ich spreche dieses Skript gerade zum zweiten Mal ein, weil die erste Aufnahme einfach scheiße war. Und jetzt rede ich den gleichen Blödsinn. Natürlich muss man sich nicht die Skechers ausziehen, weil in Teil 1 rennt man ja eh barfuß herum. Wurscht. Es geht auf die Schiene bei Die Hard 2, Die Harder. Mit der Schiene durch den Flughafen. Ich sag's gleich. Die Schiene, die bleibt das ganze Spiel über. Teil 2 ist nämlich nicht mehr in der Third Person, sondern Die Harder ist ein waschechter Rail-Shooter. Ich erkläre mal kurz für die drei Leute, die es nicht wissen, was ein Rail-Shooter ist. Sicht ist Ego-Perspektive. Am Bildschirm tauchen Gegner auf und die müssen abgeschossen werden wie bei einer Shooting Gallery. Rail-Shooter, weil man sich nur ziemlich eingeschränkt bewegen kann. Man kann eigentlich sagen, ja, man kann sich gar nicht bewegen. Bei Die Harder kann man maximal ein bisschen am Bildschirm herumscrollen, sprich sich umschauen. Bewegen tut sich der McLean von alleine, wie auf Schienen. Alles ist geskriptet, manchmal bleibt er auch stehen. Ist ein Bildschirm erledigt, geht McLean automatisch weiter, was aber nicht heißt, dass während der Bewegung keine Gegner auftauchen können. Wir haben es jetzt also wieder mit ein paar hundert Terroristen zu tun. McLean wartet nämlich am Flughafen auf seine Frau. Wieder zu Weihnachten. Blöderweise wird der Flughafen von Colonel Stewart zusammen mit seiner Gefolgschaft gekapert. Das Flugsicherheitssystem ist in seiner Hand und eingenistet hat er sich in der am Gelände befindlichen Kirche. Die Flugzeuge am Himmel lässt er nicht landen, sondern Schleifen drehen, weil er will, dass ein ganz böser Bube, der Diktator General Ramon Esperanza, freigelassen wird. Und wenn das nicht passiert, lässt er ein Flugzeug nach dem anderen abstürzen. Das findet McLean ziemlich blöd, vor allem weil seine Frau in einem der Flugzeuge ist. Die Hard 2 ist jetzt nicht so komplex wie Die Hard. Rail-Shooter habe ich ja schon oben erklärt. Es wird zwar eine Lightgun und auch die PlayStation-Maus unterstützt, was das Ganze noch cooler macht, aber die meisten Nicht-PC-Spieler haben das Ganze wohl mit dem Gamepad gespielt. Bedeutet, mit dem Steuerkreuz wird das Fadenkreuz platziert und mit X geschossen. Mit Schultertasten nachgeladen, von der Standard-Beretta haben wir auch da unendlich Schuss und Granaten bzw. Raketenwerfer haben wir auch noch. Am Leben gelassen werden, no na, weil das kostet Punkte. Auch wenn die Trotteln, warum auch immer, oft quer durchs Bild rennen, genau ein Schussfeld, manchmal überholen sie uns auch von links oder rechts und rennen diagonal. Keine Ahnung warum. Kisten bergen Power-Ups, Energiepunkte besserer Waffen, die begrenzte Munition haben. Und auch da kann die Umgebung zerschossen werden. Mit Blut wird nicht gespart. Davon war auch im ersten Teil der Trilogie reichlich vorhanden. Zwar zersplittern die Gegner nicht in ihre Bestandteile, aber es kann schon sein, dass eine wenig dezente Blutwolke vom Gegner übrig bleibt, wenn er Bekanntschaft mit einer Schrotflinte macht. Wie gesagt, zerschossen kann so gut wie alles werden. Autos, Helikopter, Glasscheiben, Mobiliar, sogar die Deckenplatten fallen ab, wenn man drauf schießt. Jetzt kann man das Ganze natürlich nicht mit einem House of the Dead vergleichen. Dafür gibt's zu wenig Abwechslung bei den Gegnern und Zombies fehlen auch. Levelmäßig kann man aber nicht klagen, weil es bleibt nicht beim Flughafengebäude. Es treibt McLean auch durch einen Tunnel in ein Flugzeug hinein zur Kirche. In einem Level fährt man sogar mit einem Schneemobil herum, natürlich auch geskriptet. Und dann gibt's das Finale. Und das Finale ist speziell. Grundsätzlich sind Bosse auch hier Fehlanzeige. Außer der Endboss im Finale, Colonel Stewart. Man sieht ihn zwar nicht, er verschanzt sich nämlich in einem Flugzeug. Und das Flugzeug, das fliegt. Und wir drehen jetzt im Helikopter sitzend unsere Runden ums Flugzeug, auch wieder geskriptet, schießen fleißig andere Helikopter und Terroristen, die wie Pantau auf der Tragfläche spazieren gehen vom Himmel und warten, bis die Tragflächen und Triebwerke mit Fadenkreuzen markiert werden, weil dann, aber auch erst dann, kann das Flugzeug in seine Bestandteile zerlegt werden und das Spiel ist vorbei. Und deswegen kommen wir jetzt zu Teil 3. Die Hard with a Vengeance, mein persönlicher Favorit. Diesmal terrorisiert uns Simon Gruber, der Bruder von Hans Gruber, der vor dem Nakatomi Plaza einen Fleck hinterlassen hat. Der hat überall in der Stadt Bomben versteckt und zwingt McLean, irgendwelche Aufgaben zu erfüllen. Dabei ist Samuel L. Jackson als Zeus, nicht als Gottesvater, sondern der heißt so, und der will eigentlich nur seine Ruhe haben. Und natürlich stellt sich irgendwann raus, es geht Simon gar nicht um Rache, sondern es geht ihm um einen ziemlich großen Goldraub. Im Spiel ist die Sache vereinfacht worden. Herausgepickt hat man sich die Szene, in der McLean und Zeus in einem Taxi quer durch New York müssen. Teil 3 unterscheidet sich ziemlich stark von 1 und 2, weil da wird nicht mehr geschossen. Wir sind das Geschoss. McLean macht einen auf Carmageddon, das wir auch schon besprochen haben. Episode fällt mir jetzt nicht ein. Mit dem Auto wird durch New York gerast, aber nicht zum Spaß. Nein, Simon hat Bomben verstreut, die nach der Reihe hochgehen. Praktischerweise wirklich eine nach der anderen, also müssen wir uns immer nur um eine Bombe kümmern, bevor die nächste zu ticken beginnt. Die Bomben sind keine üblichen Filmbomben mit auffälligen Countern oder blinkendem Licht drauf. Ich, ganz ehrlich, ich frage mich eh immer wieder, warum Bomben in Filmen oder diese streng geheimen Tracking-Sender, die unten am Auto versteckt werden, eine blinkende 100-Watt-Glühbirne drauf haben, damit man es ja sieht. Na, die Bomben im Spiel, die sind wirklich versteckt. In Mülltonnen, Telefonzellen, Bänken und so weiter. Jetzt wissen wir, John McLean ist kein Techniker. Gut, er hat mit einem Monitor im Nakatomi Plaza wie auch immer ein Flammeninferno im Aufzugsschacht verursacht, aber Bomben entschärfen kann er nicht, zumindest nicht auf klassischem Weg. Der hat da seine eigene Methode, nämlich drauffahren. Bevor wir ins Detail gehen, Grundsätzliches. Gespielt wird wahlweise aus der Cockpitsicht oder Verfolgungskamera. Gas geben, bremsen, hupen, Nitro für Boost und 90 Grad Turns links und rechts, die sind jeweils mit eigenen Tasten belegt. Die Anzeigen sind ganz schnell abgehandelt, gibt nicht allzu viele. Oben sind die Punkte, rechts unten die Anzahl der Nitros. Und links unten die verbleibende Zeit, bis es Bumm macht, in Form einer analogen Stoppuhr. Und links oben ist der Bombenkompass und der ist ganz wichtig, weil sonst wissen wir ja nicht, wohin wir fahren müssen. Roter Pfeil heißt, da musst du hin, weil dort ist die Bombe. Blauer Pfeil heißt, da kannst du hin, weil dort ist der nächste Parkplatz, um Auto zu wechseln. Da komme ich gleich dazu. Primär geht's Richtung Bombe, weil das Zeitlimit ist schon ziemlich knackig. Ist die Bombe im Sichtfeld, wird sie markiert und sie darf gerammt werden, wenn man sie trifft. Ich sag gleich, die normalen Bomben bewegen sich nicht. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft ich an der verdammten Bombe mit vollem Karacho vorbeizogen bin. Wenn man allerdings nicht so ein verzogenes Ziel hat wie ich, explodiert die Bombe kontrolliert und weiter geht's zur nächsten. Ich habe aber nicht ganz verstanden, wie das funktioniert. Weil wenn die Zeit abläuft und die Bombe hochgeht, gibt's ein Terminator 2 Flammeninferno und ein Leben ist weg. Fahren wir drauf, explodiert sie auch, aber in einer kleineren Explosion und sonst passiert nichts. Ist halt Videospiellogik. Pro Tipp, auch wenn noch Zeit ist, lieber schnell zur Bombe, weil das gibt Bonuszeit, sonst wird später wirklich schwierig. Das Leben erleichtert noch da Power-Ups, Bonuszeit, Nitro, Punkte und Launch, was uns in die Luft katapultiert, praktisch bei überfüllten Kreuzungen. EMS gibt's auch noch. EMS, nicht der Paketdienst, sondern die Rettung. Wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass McLean einmal die Rettung ruft, um durch einen Stau zu kommen, weil die Autos dann ausweichen. Genau das ist das. Allerdings ist im Spiel die Rettung ein bisschen skrupelloser. Die räumt einfach alle Autos auf die Seite. Die beschaffen sich also selbst Arbeit. Alle paar Bomberl geht uns ein Bomb-Car auf die Nerven. Auto mit einer Bombe halt. Das Bomb-Car rast wie wahnsinnig durch die Straßen und wir müssen es aus dem Weg räumen. Das hält einige Stöße aus und liebt es, Kurven scharf zu nehmen. Und manchmal können es auch noch zwei gleichzeitig sein. Autowechseln ist nicht schlecht, dazu gibt es die schon erwähnten Parkplätze. Erstens, weil es cool ist. Und zweitens haben andere Autos auch andere Eigenschaften. Besseres Handling zum Beispiel. Das Polizeiauto hat eine Sirene, der Ferrari ist ziemlich schnell und dass man mit dem Schulbus oder Müllwagen einfach durch einen Stau durchfährt, hat auch was. Die letzteren beiden sind dafür recht langsam. Und wer brav sucht, findet irgendwann einen Kinderwagen. Und ja, auch den kann man fahren. Klingt komplett bescheuert und das ist es auch. Auch wenn es wirklich praktisch ist, dass er so schmal ist. In Teil 3 gibt's auch mehr als reichlich Blut. Sind ja genügend Zivilisten da, die springen so auf die Seite, wenn wir hupen. Aber wenn wir sie dann trotzdem versehentlich oder versehentlich über unsere Motorhaube gezogen haben, schalten sich schon die automatischen Scheibenwischer ein, weil so viel Blut versperrt die Sicht. Ja, ich geb's zu, Die Hard Trilogy ist ganz schön brutal. Aber so übertrieben, dass es schon irgendwie spaßig ist und man das Spiel ganz einfach nicht ernst nimmt. Und wie schon so oft hatte weltweit kein Land Probleme mit dem Spiel. Kein Land? Nein! Deutschland hat die Die Hard Trilogy so gar nicht geschmeckt und deswegen ist es 1997 initiiert worden. Zitat der Entscheidung Nummer 5076 vom 19.02.1997. Das vom Spiel annähernd ausschließlich geforderte Handeln besteht aus exzessiven fortgesetzten Tötungen. Erschießen, in die Luft sprengen, überfahren von Menschen. Eine sozial sinnhafte Motivation ist weder im Spiel selber noch in den mitgelieferten Begleitmaterialien erkennbar. So bleibt dem von Die Hard-Filmen unbelasteten Spieler ein Rätsel, wer oder was die Terroristen lenkt. Aber das war's noch nicht alles. Ich lese gleich weiter. Blutige Splatter-Darstellungen und zynische Begleitkommentare wie zum Beispiel Eat This im Vorfeld des Geschosseinsatzes offenbaren eine rücksichtslose, menschenverachtende und unbarmherzige Gesinnung, die Vergnügen und Spaß bereiten sollen. Und dann gibt's auch noch einen Absatz zu Teil 3. Rein theoretisch bestünde zwar gerade in dieser Spieleinheit die Option, menschliches Leben zu schonen, so verfügt das Fahrzeug über eine Hupe, die Passanten zur Seite springen lässt. De facto macht das die blutige Animation, die das Überfahren menschlicher Körper erfährt, einen Großteil des Spielvergnügens aus. Rapmusik, Geschwindigkeit der Fortbewegung, markerschütternde Schreie Überfahrener und an die Frontscheibe klatschendes Blut verdichten sich zu einer Art Todesrausch und damit zu einer Erlebnisqualität, die weit über eine bejahende Anteilnahme hinausgeht. Ja, Todesrausch liest man auch nicht oft in Kombination mit Spielen. Wobei Todesrausch liest oder hört man generell nicht häufig. Wenn das keine Werbung für das Spiel ist. 2022 ist die Die Hard Trilogy wieder von der Liste gestrichen worden, weil die 25 Jahre vorbei waren. Wenn ein Passant zu seinem Pech in der Nähe der Bombe steht, geht er in Flammen auf und fliegt zappelnd hoch in die Luft, was so unglaublich skurril in Szene gesetzt ist, dass es perfekt zum Arcade-Feeling passt, so wie auch die Musik und die Kommentare von Zeus am Beifahrersitz wie »Let me drive! We're gonna die!« Am Ende des Levels, also nach einigen Bomben und Bombcars, wird wie bei den anderen Teilen auch abgerechnet. Mehr Chaos und Schaden am Auto bedeutet weniger Bonus. Deswegen wäre es nicht schlecht, am Ende des Levels vielleicht noch Auto zu wechseln. Der Level ist nämlich nicht zu Ende, nachdem die letzte Bombe entschärft worden ist, sondern wenn man danach noch zum Exit fährt. Man fährt also durch 12 Levels. Chinatown, Wall Street, im Regen, dort gibt es übrigens den Kinderwagen, am Hafen und in Harlem. Kurz zum Kinderwagen im Regen ist, wenn ich es richtig gelesen habe, Level 8 gleich am Anfang
umdrehen, dann kommt der Polizeiauto, die nachfahren und dann wird schon der Parkplatz eingeblendet. Am Ende, da wartet Simon Gruber, nicht und Garfunkel. Auch der will gerammt werden mit dem Auto. Könnte ganz einfach sein, wenn der nicht gemütlich in seinem Helikopter sitzt und chillt und herumfliegt. Da helfen die Launchpads, die im Level verteilt sind. Helikopter verfolgen, auf ein Launchpad helfen und dann noch unter Umständen, möglicherweise, wenn man Glück hat, im Flug den Helikopter treffen. Zwar nicht den Helikopter, aber ins Schwarze treffen kann man, indem man Pierres Rätsel löst.
Bonjour, bonjour. Das war wohl gerade die schlechteste Überleitung zum Rätsel aller Zeiten. Naja, passt auf. Im Dunkeln taste ich mich voran, weil ich sonst nichts erkennen kann. Ein Schritt nach links, ein Schritt zurück und plötzlich fehlt mir jedes Glück. Ein Labyrinth liegt vor mir da. Der Weg zurück ist nicht mehr klar. Ich gehe weiter Stück für Stück, doch finde ich auch je zurück. 19 Schätze gibt's zu finden, die sich irgendwo befinden. Ob Pokal, Juwel oder Ring, hast du alle, hast du Bling. Die Dunkelheit, die setzt mir zu. Auf Beute lauert dort der Gru. Bleibst du zu lange ohne Licht, dann überlebst du dieses nicht. Kein Bild, kein Ton weist mir den Weg. Nur Worte zeigen mir den Steg. Ich geb Befehle kurz und klar und hoff, die Antwort passt sogar. Gut. Ihr rätselt, ich gehe inzwischen meine Tastatur suchen. Die liegt irgendwo im Keller zwischen Disketten und meinen fünftes Element Poster mit Gary Oldman. Au revoir.
Danke, Pierre. Das ist interessant. Um euch ein paar unnötige Mails zu ersparen, es ist nicht Alone in the Dark. Wie ist es weitergegangen? Ja, mit dem Filmen bergab und mit dem Spiel ähnlich. Die Die Hard Trilogy war ziemlich erfolgreich und hat sich echt gut verkauft, außer in Deutschland. Das war der erfolgreichste UK-Release für Probe. Wenn etwas erfolgreich ist wie die Die Hard Trilogy, dann will man natürlich Die Hard Trilogy 2 rausbringen. Und es heißt ja Never Change a Running Team. Und deswegen hat die Die Hard Trilogy 2 Viva Las Vegas Endspace entwickelt. 2000 erschienen und hat absolut nichts mit irgendwelchen Stirb-Langsam-Filmen zu tun. Zur Verteidigung von Fox Interactive, die immer noch Publisher waren, die haben zuerst bei Picture House angeklopft, weil dort haben zu der Zeit viele gearbeitet, die an der Original-Die Hard Trilogy beteiligt waren. Die haben aber abgelehnt, weil sie gerade an Terracon gearbeitet haben. McClane wird von seinem Freund Kenny Sinclair nach Las Vegas eingeladen. Sinclair ist nämlich Gefängnisdirektor geworden und das muss man feiern bei einer Party im Gefängnis. Gute Idee, ja wurscht, aber es kommt natürlich dort zu einem Aufstand. Ein gefährlicher Häftling namens Klaus von Haug entkommt und McClane darf's richten. Und später stellt sich raus, dass Sinclair und weitere Personen selbst in den Terroristenplan verwickelt sind. Auch da, in Third Person durchs Gebäude, per Rail-Shooter durch die Gegend und via Auto herumcruisen. Aber diesmal sind es keine unabhängigen Spiele, sondern es ist eine durchgängige Story. Die drei Spielarten, die wechseln sich einfach ab, Wobei nicht immer Geiseln befreit werden müssen oder Terroristen erschossen werden müssen. Ab und zu gibt's auch Schlüssel zu suchen, um eine Tür zu öffnen, oder man muss einfach den Ausgang finden. Und mit dem Auto geht's nicht nur auf Bombenjagd, es müssen auch, je nach Mission, Bomben selbst gelegt werden. Gleiches Prinzip, anderes Marschall. Wobei es gibt schon eine recht coole Erweiterung, und zwar in den Levels mit der Third-Person-Ansicht kann man auch per Tastendruck zum Zielen in die Ego-Perspektive schalten. Und es gibt Endgegner! Ja, Endgegner. Die sind nicht gerade die intelligentesten. Wenn's reicht, in einem 20 Quadratmeter großen Raum einfach im Kreis zu gehen, um einen Typen auszuweichen, der mit einem Sturmgewehr herumläuft, ist ein bisschen fad. Wobei, der läuft nicht einmal, der geht ziemlich gemütlich und zielt stur gerade nach vorn. Teil 2 ist auch nicht gut angekommen. Möglicherweise wegen dem Spiel selbst, vielleicht auch, weil Teil 1 einfach durch die Art des Spiels etwas Besonderes war und deswegen war Teil 2 nichts Besonderes mehr. Und nach der Die Hard Trilogy 2, was aus mit der Die Hard Trilogy? Und das ist auch gut so. Die Die Hard Trilogy ist ein durchaus guter Lizenztitel. Die drei von Grund auf unterschiedlichen Spiele bieten Abwechslung und können durchaus Spaß machen. Vielleicht nicht Stunden am Stück, aber für ein paar Partien zwischendurch sicher. Zugegeben, die Grafik ist schlecht gealtert. PlayStation 1 Grafik halt. Aber im Gegensatz zu vielen anderen PlayStation 1 Titeln ist sie auch heute noch, wenn man nicht genau hinschaut, in Ordnung. Die Musik ist passend und unterstreicht das chaotische Spielgeschehen. Die Kommentare von Samuel L. Jackson in Teil 3 erledigen den Rest. Ich kann jedem, der Actionspiele mag und eine PlayStation 1 besitzt, wärmstens empfehlen, einen Blick darauf zu werfen. Saturn-Besitzer Dito. PC sollte man sich das Ganze schon genau anschauen, weil es da Abstriche in der Grafik gegeben hat. Bei einem günstigen Angebot traue ich mich diesmal sogar zu sagen, dass man blind kaufen kann. Aber blind kaufen ist dank YouTube eigentlich gar nicht mehr notwendig. Damals habe ich die Die Hard Trilogy auf der PlayStation eines Freundes gespielt, weil ich habe keine PlayStation gehabt. Teil 1 hat mich überhaupt nicht interessiert, da war Teil 2 schon lustiger, aber am meisten ist Teil 3 gelaufen. Ich bin durch die Straßen gedüst und habe Bomben entschärft. Das hat echt viel Spaß gemacht. Heute, und da bin ich mir relativ sicher, bin ich bei Teil 1 und 2 weiterkommen als damals, aber die Taxifahrten in Teil 3, die habe ich bei weitem nicht so schwer in Erinnerung. Möglicherweise hat über die Jahre meine Reaktion nachgelassen, aber nur vielleicht. Spaß gemacht hat's aber trotzdem. Eines noch, ganz vergessen, Die Hard with a Vengeance, der Die Hard Trilogy, das mit dem Taxifahren, das unterstützt den Namco Netcon Controller, den ich garantiert falsch ausgesprochen habe. Aber das ist nirgends erwähnt worden, dass der unterstützt wird. Das Namco Gamepad ist kein normales Gamepad, aber das habt ihr euch wahrscheinlich eh schon gedacht. Das ist das erste analoge Gamepad, das für die PlayStation verfügbar war. Die ersten Gamepads für die PlayStation sind nämlich, wie gesagt, ohne Analogsticks auskommen, nur Steuerkreuz. Erst 1997 waren die Gamepads mit Analogsticks erhältlich. Der Namco Netcon ist aber schon 1995 rausgekommen. Analogsticks hat aber auch der keine gehabt. Dafür waren zwei der vier Feuertasten rechts analog und deswegen auch etwas erhabener. Und die linke Schultertaste auch. Perfekt, um Gas und Bremse dosieren zu können. Und zusätzlich hat er in der Mitte ein Gelenk gehabt. Man hat die linke und die rechte Hälfte gegengleich verdrehen können, um analog zu lenken. Das klingt zwar saudämlich, war aber echt nicht schlecht. Mehr seltsame Controller habe ich übrigens mit Wolfgang und Christian von den Groben Pixel in deren Podcast gesprochen. Ist sogar ein Zweiteiler worden. Link dazu in den Shownotes. Die Wertungen der Die Hard Trilogy, die waren gar nicht einmal so gut. Die Powerplay hat für die PC-Version nur 42% vergeben, größtenteils, weil gegenüber der PlayStation grafische Abstriche gemacht worden sind und die waren teilweise schon erheblich. Michael Schnelle bemängelt in der PC Player den Gewaltgrad und auch die Grafik und gibt nur 2 von 5 Sternen, ist aber mit Vorsicht zu genießen, weil auch angeprangert wird, dass man angeblich aufgefordert wird, in Teil 2, Rail Shooter, den Terroristen den Gnadenschuss zu verpassen. Und das ist gar nicht korrekt. Man wird nicht dazu aufgefordert. Mercy Shot wird einblendet, wenn ein brennender Terrorist erschossen wird. Aber wenn es besser ist, man kann ihn auch einfach brutzeln lassen. Der Test von PC Player ist gesamt eher eine Moralpredigt als ein objektiver Spieletest. Die Maniac, die hat dafür 79% und die Videogames 84% vergeben. Der Mega-Fan, von der ich offen gestanden noch nie was gehört habe, war die Die Hard Trilogy 79% wert. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Folgt mir auf Instagram @pixelbeschallung. Kommt in den Discord. discord.pixelbeschallung.at. Da sind jetzt kürzlich wieder neue Leute dazugekommen und das finde ich immer mördercool. Oder schaut einfach bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Dort findet ihr Infos und auch alle Links, wie ihr mich erreichen oder auch unterstützen könnt. Und Poldis Weisheit Nummer 164. Weihnachten ist erst, wenn Hans Gruber am Boden aufschlägt. Es war mir ein Volksfest. Du, Hans, ich wollte mich bei dir entschuldigen wegen der Sache mit dem Fenster. Du erinnerst dich? Ich habe gerade rausgefunden, dass du ja der falsche Hans Gruber bist. Falsches Stockwerk, Missverständnisse passieren halt. Ich habe mich noch gewundert, warum du so freundlich warst. Sorry, mein Fehler.